Deutschlandfunk Kultur, das blaue Sofa.
Und jetzt freue ich mich auf den Autor, der vor 5 Jahren hier in Leipzig den Preis der Leipziger Buchmesse bekommen hat für seinen Roman Vor dem Fest. Danach gab es wunderbare Erzählungen und jetzt gerade in dieser Woche ist sein neues Buch erschienen. Es heißt Herkunft. Herzlich willkommen, Sascha Stanisic.
Vielen Dank.
Ihr Buch beginnt mit einem Brief an die Ausländerbehörde hier in Deutschland. Das war 2008. Da sollten Sie einen Lebenslauf schreiben, weil Sie wollten Deutscher werden. Und das hat Sie einige Mühe gekostet. War dieser Brief, kann man sagen, war das sowas wie der Auslöser für dieses Buch über Herkunft?
Ja, es war absolut seltsam, mit deutschem Abitur, mit einem veröffentlichten Roman, dann von der Ausländerbehörde diese Aufgabe gestellt zu bekommen. Sie müssen sich aber vorstellen, man geht da hin und sagt, okay, wir haben alle Unterlagen, jetzt schreiben Sie uns bitte Ihre Biografie, handschriftlich bitte. Und Sie haben dann von mir 18 Seiten bekommen. Ich glaube, Sie haben was anderes. Ja. Ich glaube, es ist halt, ich kann sowas nicht ernst nehmen. Was erwartet worden ist, ist einfach, um zu überprüfen, kann der schreiben, beherrscht er die deutsche Sprache, einen tabellarischen Lebenslauf. Und ich habe das zu einer Geschichte meines Lebens gemacht. Mhm. Ich habe von der Ausländerbeauftragten da nichts mehr gehört.
Das war keine Reaktion.
Okay, ich glaube, der hat den Test bestanden. Nee, das war kein Anlass für dieses Buch, aber ich fand es einen sehr bezeichnenden Moment in meiner Biografie, in der solche Momente des Zufalls und der, im Grunde macht sie nur Dienst nach Vorschrift und muss das von mir verlangen wohl. Und dann hat sie es halt mit mir zu tun, der ja, ihr etwas anderes anbietet. Und ich mag solche Momente, wo sich die Wirklichkeit des Beamtentums mit der Wirklichkeit des Schriftstellers reibt und macht dann daraus meine Geschichten. Eine andere Sache, die sie mir auch gesagt hat, wenn Sie auch Schriftsteller, das ist ganz, ganz schwierig. Also Sie sind so wie Zirkusartisten, mit Ihnen wissen wir immer nicht, was wir anfangen sollen. Ich habe Sie sehr ins Herz geschlossen. Vielleicht hört sie das jetzt heute.
Genau, und freut sich, dass Sie es so weit gebracht haben. Gehen wir mal in Ihre Biografie rein. Sie sind in Visegrad in Bosnien geboren, 1978, und sind mit Ihrer Familie geflohen 1992, als der Bosnienkrieg ausbrach, nach Deutschland, nach Heidelberg. Das Land, in das Sie hineingeboren wurden, nämlich Jugoslawien, gab es da nicht mehr, beziehungsweise es gibt es heute nicht mehr und hat dort angefangen auseinanderzufallen. Wie haben Sie das in Ihrer Familie und als kleiner Junge, Sie waren 14, als Sie nach Deutschland kamen, wie haben Sie das erlebt, dass dieses Land auseinanderbricht, dass diese Idee des Vielvölkerstaates plötzlich nicht mehr funktioniert?
Es war also für viele von uns sehr überraschend, dass dieses politische und gesellschaftliche Auseinanderdriften innerhalb von relativ kurzer Zeit zu so einem radikalen Ergebnis wie dem Krieg geführt hatte, dass sich dort separatistische Bewegungen formiert haben. Das war uns schon klar, das hat man ja mitbekommen, dass dort auch das Nationale wieder eine Rolle spielte und sich über das Miteinander der verschiedenen Ethnien gesetzt hatte, auch politisch eine Kraft bekam. Das war alles schon sichtbar, klar. Kam dann auch nicht überraschend nach den Entwicklungen der 80er Jahre, die sehr schwierig waren für Jugoslawien, auch was die Inflation angeht, die Arbeitslosigkeit.
Nach dem Tod von Tito
auch niemanden gegeben, der dieses schwere Erbe übernommen hätte und fortgesetzt hätte, sondern es gab eben einzelne separate Bewegungen, die das Nationale wieder in Folge gestellt haben. All das war dann nicht so überraschend, das ist auch zu dem Auseinanderfallen, auch für mich als Jugendlicher nicht. Allerdings die Heftigkeit, mit der das dann passierte, erstmal Slowenien, dann Kroatien, dann bei uns in Bosnien, das war schon sehr überraschend. Dass also diese Art von Zusammenleben an diesem Ort, den wir mit unseren Geschichten und Geschichte belebt haben, die letzten 50 Jahre, die etwas zusammen, dachten wir, zusammengefügt hatten, was eigentlich auch zusammengehört, nicht nur sprachlich, sondern auch kulturell, das war schon heftig. Und das war auch so überraschend, dass niemand von uns in der Stadt darauf richtig vorbereitet war. Also uns erwischten die Kampfhandlungen. Wirklich an einem Morgen begann es zu schießen und das war dann so, was, also das war wie ein Anbruch von Fiktion in unserer Realität und mit extremer Gewalt dann auch verbunden sehr schnell. Es neben dem ganzen Emotionalen, was damit einhergeht, auch der Schritt nach Deutschland, diese Flucht und der Neubeginn, das hinterlässt natürlich Spuren. Und dieses Buch erzählt von diesen Spuren und der Spurensuche eigentlich auch.
Genau, es erzählt vom Abschied von ihrer Heimat, aus der sie, in die sie hineingeboren wurden, und das Ankommen oder eben Nicht-Ankommen in Deutschland. Ich möchte noch mal ganz kurz, bevor wir gleich auch gemeinsam nach Deutschland gehen, darauf zurückkommen. Ihr Vater ist Serbe, ihre Mutter ist muslimische Bosnierin. Das heißt, sie hatten im Grunde die ethnischen unterschiedlichen, also die unterschiedlichen Ethnien in der Familie.
Ja.
Als es Jugoslawien noch gab, war das offensichtlich kein Problem, sondern es war gewünscht. Es war die multiethnische Idee. Plötzlich wurden diese Ethnien wieder oder ganz relativ schnell zu Feinden, Nachbarn, Freunde, Ehepaare. Wie hat sich das ausgewirkt? Also für Ihre Eltern zum Beispiel? Also
meine Eltern waren nicht Feinde, Gott sei Dank.
Also nein, natürlich nicht.
Aber die waren sich treu geblieben und sind Freunde bis heute.
Ja,
liebende Freunde sogar. Ja, es ist wir waren etwa 5% der Bevölkerung, hat sich damals als Jugoslawe erklärt. Also wir waren dann das Ergebnis des Melting Pots und des Vielvölkerstaats. Und das war, also Sie haben jetzt erwünscht gesagt, das war schon so schön zu sehen, dass wir uns vermehren, also dass wir uns auch untereinander vermehren. Und für mich war das, ich weiß das Besondere. Wir waren eine Minderheit, aber als Minderheit waren wir so ein Teil des Systems und waren irgendwie auch stolz darauf, Jugoslawen zu sein, also von allem etwas zu sein. Und das war für die Familie und für mich auch ein Glücksfall, ganz ehrlich, weil ich ja dann, gerade dadurch, dass meine Familie so aus allen verschiedenen Richtungen zusammengesetzt hat, waren wir nie anfällig für solche nationalistischen Bestrebungen und Ideen und Ideologien. Im Gegenteil, wir waren schon von vornherein miteinander dagegen gewappnet. Und es war, im Grunde war das, hat es uns auch sehr schwer getroffen, weil meine Eltern, meine Großeltern auch, mein Großvater war ein glühender Kommunist. Ich glaube, ich habe mit ihm zusammen Marx gelesen und so. Also es war schon so eine, also er hat natürlich vorgelesen zum Einschlafen. Nach zwei Seiten war ich weg immer.
Was denn? Von
Marx? Na klar, Kapital, wunderbare Einschlaflektüre. Ganz, ganz toll. Kann ich empfehlen, wenn Sie Kinder haben. Super Einschlaflektüre.
Aber Sie haben gesagt, Sie hätten dann auch mitdiskutieren können.
Ja,
haben
in dem Buch habe ich gesagt.
Das ist die Fiktionalisierung.
Für die Eltern und die Großelterngeneration war das ein viel größerer, also die haben wirklich, wirklich was Extremes verloren. Für mich war das eher eine, man hat mit 13, 14 so die ersten Freundschaften, die richtig fest sind, geschlossen gehabt, man hat sich verliebt gehabt und das war plötzlich alles weg. Also man hatte dann, also ich hatte nichts Politisches verloren im Kopf oder nichts, was jetzt ein Staat in mir ausmachte. Für mich war das nur eine Bezeichnung, ich hatte das nicht so gesehen, aber was das Soziale und Emotionale angeht, das war schon ein extremer Verlust.
Als Sie dann nach Deutschland geflohen sind mit Ihrer Familie, blieb eine Person, die Ihnen sehr nahe war, zurück. Das war Ihre Großmutter Christina.
Ja.
Die blieb zurück. Sie ist das Zentrum dieses Buches. Sie ist der Rahmen. Sie ist eine fantastische Frau mit klaren Gedanken, tollen Sätzen. Was haben Sie von ihr gelernt? Was haben Sie mitgenommen in diese neue Situation von ihr? Sie sind ja dann auch immer wieder zurückgegangen, haben Sie auch besucht. Aber was hat sie Ihnen mit auf den Weg gegeben?
Ja, meine Großmutter war eine extrem wichtige Person in meiner Kindheit, aber auch später. Meine Eltern haben beide gearbeitet und haben studiert und ich war sehr, sehr viel bei ihr. Und sie hat meine ganze Kindheit geprägt und ich war der vollkommenen Überzeugung, dass sie bei der Mafia ist, weil sie so viel Zeit für mich hatte. Es gab immer junge Männer, die so Kürbiskerne gegessen haben, die immer draußen gewartet haben und ausgespuckt haben, während sie beim Friseur war. Ich dachte, das sind so Kleinkriminelle, das wusste man ja auch, die beschützen die Oma. Für mich war sie wirklich eine Personifizierung von Spiel, von Geschichten erzählen, von Zuneigung und Zuwendung. Sie hatte wahnsinnig viel Zeit für mich gehabt und ich hatte durch diese Person eine extrem liebevolle, zugeneigte, wohlwollende, gute Kindheit erlebt. Und dieses Spielverhältnis, also sie ist immer dort geblieben, also wir sind geflohen, sie war Serbin, konnte in diesem serbisch gewordenen Teil des Landes bleiben und war auch in meinem Erwachsenenleben immer so ein Ankerpunkt. Was aber nie stattgefunden habe, ich habe nie so richtig mit ihr gesprochen über sie. Es war ja immer nur Hinwendung zu mir. Und jetzt ganz, ganz spät im Leben wollte ich mich, also einfach für ihr Leben habe ich mich interessiert und habe gesagt, Oma, jetzt erzählst du mal. Ich erzähle immer diese Geschichten, jetzt erzähl du mir mal. Das Problem dabei war, dass sie ab etwa 2010, 2011 eine Demenzerkrankung erlitten, also bekommen hat und langsam entwickelt hatte bis ja, 2018, wo das wirklich extrem geworden ist. Und während ich also nach ihren Erinnerungen gesucht habe, hat sie ihre Erinnerungen verloren. Und in diesem Schnittpunkt, wo die Fiktion erwachsen, wo die Erinnerungen nicht mehr stattfinden, findet dieses Buch auch statt.
Genau.
Und das Verhältnis, das Spielerische, ist bis zum Schluss auch so geblieben.
Sie haben mit ihr wunderbare Sachen gemacht. Sie erzählen von einer Show für den Frieden, den Sie mit Ihrer Unterstützung zusammen gemacht haben, also für den Frieden demonstriert haben. Sie hatte Tito im Wohnzimmer hängen.
Ja. Ja?
Und sie hat man so den Eindruck, sehr früh eigentlich das poetologische Konzept, das hinter diesem Buch steht und überhaupt hinter ihrem Schreiben, sehr klar erkannt. Sie sagte nämlich nicht, dass sie lügen, sondern dass sie erfinden und übertreiben. Das ist doch eigentlich ganz genaue Beschreibung von dem, was ihr Schreiben und ihr Erzählen ist, oder?
Ja, ich habe ja die Worte in den Mund gelegt, die hat es so nie gesagt. Die hatte aber ganz früh erkannt, dass ich diese Lust nach Geschichten habe und hat es gefördert. Und wir waren schon als in dieser ersten prägenden Zeit, die Kommunikation, die wir hatten, erfolgte über Geschichten. Ich habe an meinen Großvater gar keine Erinnerungen, aber an sie sehr stark, und das hatte sehr viel mit Geschichten zu tun gehabt. Und sie hat aber zum Beispiel meine Bücher nie gelesen. Also sie hat, als ich sie geschrieben habe, also es gibt eine Szene auch in Herkunft, wo ich nach Hause komme, nach Visegrad. Meine Großmutter ist immer noch da, Fels in der Brandung, und ich bringe ihr voller Stolz mein Buch, und sie legt es dann auf eine Vase und sagt, was willst du essen, ich koche dir jetzt was. Und so war meine Großmutter. Sie hat sich, im Grunde war es ja so ein bisschen, ich wollte gerne, dass sie stolz auf mich ist, und sie war es sicher auch, aber sie hat es nie so richtig gezeigt. Das fand ich aber auch schön, während meine Mutter und mein Vater immer auf Facebook alle Artikel und so verlinken und machen, war meine Großmutter so, was machen wir heute, wo gehen wir heute hin? Und ihr zu verdanken haben wir auch einen ganz bestimmten Ort in diesem Buch. Sie hat mich auch damals nach Oskarusha mitgenommen, ein ganz kleines Dorf, aus dem meine Familie großväterlicherseits herkommt, um mir mal zu zeigen, wo diese Familie eigentlich stammt. Und sie wollte mir den Friedhof zeigen, wo mein Nachname auf jedem zweiten Grabstein steht. Also es war ihr auch wichtig, diese Ursprünge kennenzulernen. Und das war wahrscheinlich auch so die Keimzelle für dieses Buch, dass sie mich an einen sterbenden Ort mitbringt. Mhm. Diese Frau, die langsam vergisst, will nochmal mit mir einen Ort, der ihr wichtig war, abgehen und die alten Geschichten mir zeigen. Und also auch dieses Buch, diese Geschichte verdanke ich eigentlich ihr.
Sie haben gerade gesagt, ich habe ihr diese Sätze in den Mund gelegt. Ich habe das natürlich, merken Sie wahrscheinlich schon die ganze Zeit, komplett als Autobiografie gelesen.
Schön, ja. Schön.
Ich bin Ihnen vollkommen auf den Leim gegangen.
Ja,
ich glaube,
gut.
Jedes Wort, ich dachte,
sehr
die
gut.
Oma hat genau diesen Satz gesagt.
Ja, wunderbar.
Und glaube, hatte sie gar kein Tito im Wohnzimmer?
Doch, aber der kam nicht durch sie, sondern durch meinen Großvater, der ja dieser
Grüner
kommt. Meine Großmutter hat, also er hat sie immer meine Genossin genannt und so, die hat immer so abgewunken, der war dieses Politische, diese Welt war für sie vollkommen egal. Aber weil sie meinen Großvater, also ihren Mann, so geliebt hat und sie hatten wirklich eine sehr schöne Beziehung, hatte sie halt das hängen lassen. Und das war wirklich auch problematisch, als dann die serbischen Soldaten nach meiner Mutter gesucht haben in dieser Wohnung. Sie kamen da rein und haben gesagt, warum hast du es zugelassen, dass dein Sohn eine Türkin abwertend heiratet, und dann haben sie auch auf das Bild von Tito gezeigt, das nimmst du mal runter, und meine Großmutter hat gesagt, das nimmst du runter und dann hängst du es wieder auf, das bleibt da, wo es ist, das war immer schon da, und es blieb bis zu ihrem Tod auch da oben hängen. Sie war eine ganz tapfere, trotzige Frau und widerständige, widerspenstige Person. Und, aber glauben Sie diesem Buch nicht. Also wir gehen auch am Schluss, meine Großmutter und ich gehen auf Drachenjagd.
Ja.
Und ich hoffe sehr, Sie haben das nicht geglaubt.
Ich habe alles geglaubt, auch das ganz spielerische Ende.
Sehr schön, wunderbar.
Ja. Ich bin mit dem Drachen Großmutter, bin ich am Ende mit in die Geschichte
super,
gegangen.
Super, wunderbar. Also ich finde eine autobiografische Erzählung, in der es darum geht, dass man Autobiografie eigentlich nicht erzählen kann und erfindet,
ja,
muss so gelesen werden. Ich finde, Fiktion ist am schönsten dann, wenn sie so eine Art Schauspielerin der Wirklichkeit wird, wenn sie sich verstellt und so tut, als wäre sie etwas, was sie war. Glauben Sie mir, dieses Buch ist das, ich glaube, ich werde in meinem Leben niemals etwas so Persönliches schreiben wie dieses Buch. Aber ich habe schon auch sehr viel verwandelt. Ich habe sehr viel davon, was mir wichtig war, nämlich das Erzählen, auch angewandt an die Figuren. Meine Großmutter war dement, stark dement. Wir haben in dieser Zeit, in der sie die Aggression entwickelt hat, weil sie sich nicht mehr erinnern konnte, weil die Wut übernahm, dort, wo die Lücken waren, habe ich ihr Geschichten erzählt. Und das ist auch die Methode von dem Buch.
Ja.
Dort, wo ich mich selber nicht erinnere, erfinde ich. Ich habe eine Geschichte darin, ich habe mein Leben lang geglaubt, dass ich damals die Stafette der Jugend getragen habe. Die Stafette der Jugend kennen Sie vielleicht hier nicht. Das ist ein aus Holz gemachtes, einmal im Jahr durch Jugoslawien reisendes penisähnliches Ding gewesen, das alle Republiken, genau, das wurde in Slowenien, dann startete das und wurde von einem Jugendlichen zum nächsten übergeben und kam dann eine Woche später zu Tito nach Belgrad. Und der hat es dann empfangen und dann gab es 3 Stunden lang Programm im Staatsfernsehen, Fahnen, schlechter Tanz, Gesänge, Feuerwerk. So. Und ich war mein Leben lang überzeugt, dass ich diese Stafette der Jugend gehalten habe. Und das ist für jemanden, der in Jugoslawien aufgewachsen ist, die größte, komm, Geburt, Ehre. Super, Stafette der Jugend. Der nächste Meilenstein in der Entwicklung eines jungen Mannes. Und ich habe jetzt beim Schreiben des Buchs erfahren, ich habe die nie gehabt. Es stimmt einfach nicht. Es gab nämlich immer so lokale Stafetten, die irgendwelche kleinen Firmen angefertigt haben, unter anderem die Firma von meinem Vater. Und mein Vater hat halt mich ausgesucht, der dieses Stück Holz eine Minute lang hält. Und ich mein ganzes Leben dachte ich, ja, ich habe mal Titos Stafette gehalten. Ja. So ist dieses Buch.
So ist dieses
Sie
Buch.
Glauben, Sie lesen.
Ja, aber deswegen müssen Sie dieses Buch lesen, weil es so eine enorme
Spaß macht,
oder? lassen Sie uns noch kurz nach Heidelberg gehen. Die Zeit rast und ich möchte so gerne noch ein bisschen über Ihr Ankommen in Deutschland reden. Sie kommen mit Ihrer Familie nach Heidelberg, Eters, wie heißt das?
Emmersgrund,
genau. Ja. Sie sagen, eine Siedlung aus viel Beton und da waren auch noch andere Flüchtlinge. Und Ihre Eltern haben es sehr schwer, beide Akademiker, sie finden hier nur schweren Job. Und Sie haben sehr schnell eine Jugendclique, die, glaube ich, so ein bisschen am Anfang auch ihre Rettung war.
Ja.
Die trifft sich auf einer Aral-Tankstelle. Und diese Aral-Tankstelle war für mich beim Lesen so etwas wie so eine Art Kulturzentrum, wo zum ersten Mal nicht mit Drogen gehandelt wurde, sondern mit Geschichten, mit Gedichten, mit Lyrik. Wie kommt es, dass diese Jungs, mit denen Sie da zusammen waren, Marek und Olli und Rahir und wie sie alle heißen, dass die alle so literaturaffin waren?
Ja, es war, dieses Buch erzählt auch sehr viel davon, wie Zufälle, wohin sie uns lenken. Und ich hatte wirklich eine glückliche Fügung, war, dass es in diese Stadt gekommen bin mit meiner Familie damals aus Bosnien nach Heidelberg und dass ich in Heidelberg in eine Siedlung gekommen bin, Emmersgrund, die stark migrantisch besetzt war, belegt war und auch da eben Glück gehabt, dass ich schon in der ersten Zeit eben an so eine Clique von wachen, neugierigen, durchaus auch nicht unaggressiven, aber sehr wohlwollenden Typen, also Frauen und Männer waren dabei, aber vor allem Jungs, gelangt bin und wir hatten einen seltsamen Treffpunkt, das war die Aral-Tankstelle. Also es gab sehr wenig Ort sozialen Umgangs für uns, außer vielleicht das Stadion und so und da haben wir uns getroffen und entdeckten tatsächlich nach und nach eine Vorliebe für Geschichten und zwar aber nicht in dem, also das ist auch so ein bisschen geflunkert, also keiner von uns hat viel gelesen damals, aber wir haben viel erzählt damals. Das war, man brachte diese Geschichten von Schule, von Jugendliebe, von ersten Jobs, von Diskriminierung, aber auch von Ausbeutung, von schlechten Familienverhältnissen, prekären Zuständen zu Hause, ich ja auch, aber von der Scham wurde erzählt. Und das war wie ein geschützter Raum, in dem man, weil man sich geschützt gefühlt hat, sich auch eröffnet hatte. Das war wirklich wie so eine... Ja, da waren Schlesier dabei, Türken, ein Michel, der Holländer zum Beispiel, der mal bei einer Polizeikontrolle, wir wurden ständig kontrolliert, auf die Frage der Polizisten geboren, mit Ja geantwortet hat. Ganz, ganz tolle Leute auch. Und ich weiß gar nicht, warum das so war, aber es war in einer Weise für mich so dermaßen prägend, dass es eben nicht so schlimm war für mich, in Deutschland Ausländer zu sein am Anfang. Durch diese Menschen, durch diesen Ort. Ich bin heute Emmersgrund, wenn ich dann in Heidelberg bin, fahre ich zuerst nach oben und die Aral ist leider renoviert, ist nicht mehr so abgerockt wie damals und es ist nie jemand da. Aber das ist zum Beispiel sehr stark biografisch gefärbt und wir waren wirklich an der Aral-Tankstelle gewesen.
Wir waren wirklich an der Aral-Tankstelle. Okay, es geht ja auch gar nicht darum, was wirklich wahr ist oder nicht. Richtig. Weil Sie erzählen es so, dass man es einfach wahnsinnig gut nachvollziehen kann, dass es was Anekdotisches hat, aber darüber gibt es dann immer auch reflektierende Gedanken, die genau dieses Ankommen eben auch immer mitdenken und mitthematisieren. Und eine Szene, die mich sehr betroffen hat, vielleicht weil ich mich selber darin auch erkannt habe oder meine Kreise, das ist, Sie erzählen von den Eltern Ihres besten Freundes, das war ein Professor, wahnsinnig weltoffen, tolerant, so wie wir alle sein wollen, nimmt Sie ganz freundlich mit auf in die Familie und eines Tages laden Sie diese Eltern ein und sagen, kommt doch mal zu uns. Und die Frau tupft sich die Lippen und sagt, ja, irgendwann oder so, oder was hat sie gesagt?
Ja, ja,
also
ja.
So wie sie es beschreiben. Und sie kommen nie. Und da ist mir so klar geworden, dieses Bildungsbürgertum, ja, zu dem man ja selber gehört, wieso ist diese Toleranz eigentlich so schnell zu Ende?
Also diese Familie ist, also ich bin bis heute sehr dankbar, dass es sie gegeben hat. Also es gab jemanden, der mich als Gast aufgenommen hat.
Ja.
Durch die Freundschaft zu dem Sohn war ich dort ständig eingeladen, zu essen, zum Lernen mit ihm und so weiter.
Ja.
Und das können Sie sich vielleicht gar nicht vorstellen, wenn Sie diese Erfahrung gemacht haben, wenn man hierher kommt als Flüchtling, hat man einfach außer den drei Koffern und der eigenen Person nichts mitgebracht. Man ist eigentlich erst einmal, alle sind erst einmal einem gegenüber skeptisch. Und man ist so froh um diejenigen, die es
Natürlich.
Nicht sind. Man ist so froh über jede kleine Aufmerksamkeit,
Absolut.
Die aber gar nicht darum daherkommt, dass man Flüchtling ist, sondern weil da ein ganz ehrliches Interesse an dir als Person besteht. Und diese Familie, ein Professoren-Ehepaar, hatte das bei mir.
Mhm.
Sie haben irgendwann wirklich, wir haben uns gerne gemocht und so. Und ich wollte das gerne zurückzahlen. Das war eigentlich eine, also von mir als Freundschaftsgeste gedachte Einladung. Jetzt, ich bin ständig bei euch, kommt doch mal zu uns. Und die Leser des Buches lässt beiderlei zu. Also sie können zum Beispiel auch sagen, warum kommen sie denn nicht? Aber es war auch einfach so, dass ich nie die Einladung noch einmal verfestigt habe. Nämlich parallel dazu läuft auch die Linie, der Erzählstrang, bei dem ganz klar wird, wie sehr ich mich meines Zuhauses schäme. Wie sehr ich mich schäme, dass wir von verschiedenen Tellern essen. Ich bin mitten in der Pubertät. Ich sehe, was die anderen haben und was wir nicht haben. Ich sehe, wie meine Eltern leiden. Ich sehe meinen Großvater, einen sehr freundlichen Mann, der nicht zurechtkommt in diesem Land. Ich spreche diese Einladung also aus, mache aber weder mit meinen Eltern einen Zeitpunkt aus, weil ich mich eben schäme, was, wenn sie wirklich Ja
sagen. Wenn sie wirklich kommen.
Und ich sage auch, ich bekräftige sie auch nicht nochmal. Ich lade, also es liegt nicht an der Nichtbereitschaft, von denen zu kommen. Es liegt eher an mir und meiner Scham, Gästen mein Zuhause zu zeigen. Und ich hatte auch ganz lange keine Freunde bei mir zu Hause. Das erzählt natürlich viel mehr auch über meine Person hinaus. Es erzählt schon sehr etwas über das, wie wir Geflüchtete am Anfang hier zu leben haben
Exakt.
Und wie sie uns dann sehen.
Genau. Mir hat das erzählt, also Sie zitieren da auch in dem Zusammenhang ein bosnisches Sprichwort, das heißt, ein guter Gastgeber ist auch ein guter Gast.
Ja.
Und ich habe in dieser Szene begriffen, wie wichtig es ist, dass ein Fremder nicht nur Gast sein will, sondern auch Gastgeber.
Ja,
und das ist deswegen habe ich es auf mich bezogen,
dass
es wichtig ist, nicht nur immer von oben herab zu helfen und zu geben, sondern dem anderen die Möglichkeit zu geben, etwas zurückzugeben.
Richtig, ja? Absolut.
Man kennt ja selber solche Situationen, dass man immer helfen will, aber gar nicht begreift, dass es manchmal auch darum geht, sich als Helfender zurückzunehmen und auf eine andere Ebene zu kommen. Also mich hat diese Szene sehr, sehr berührt und sie beschreibt, wie Sie gerade auch gesagt haben, eben, Sie nennen das mal an der Stelle die strukturelle Benachteiligung von Geflüchteten,
ja,
die eben nicht nur im Materiellen liegt, sondern die in der fehlenden Geselligkeit liegt, oder? Oder
was nicht meinst, nur, ja.
Oder in der fehlenden Anerkennung.
Also es sind wahnsinnig viele Bestandteile eines Kleinhaltens und eines Nicht-zum-Erfolg-Bringens. Also es beginnt bei der Bei der Jobsuche. Es gibt ein Kapitel, bei dem ich beschreibe, wie ich mal bei einem Gespräch mit meinem Vater, er hat sich beworben auf einen Job, für den er wirklich auch qualifiziert gewesen wäre. Seine Sprachkenntnisse waren nicht die besten, aber da wäre es auch gar nicht so drauf gekommen. Und ich beschreibe auch, wie das dann sofort klar ist, weil ich dabei bin, weil mein Vater das gerne gewollt hätte, dass ich auf jeden Fall dabei bin, um ihm zu helfen, dieses Gespräch zu verstehen, falls er mal was nicht versteht. Schon das stößt dabei bei der Personalerin, also ja, wir können Ihnen eigentlich nicht helfen. Anstatt das positiv zu bewerten, zu sagen, Moment, Sie haben sich so viel Mühe gemacht, dass Sie jemanden mitgebracht hat, der Ihnen hilft. Und ich saß wirklich fast die ganze Zeit nur daneben und habe zugehört. Mein Vater hat es im Griff gehabt. War das schon ein Ausschlusskriterium für dieses Gespräch? Also ich hatte schon von Anfang an klar gemacht, okay, Sie haben ja jemanden dabei. Es ist ja, davon spreche ich also. Auch davon, dass meine Eltern, ganz egal, wie sie sich bemüht haben und ganz egal, welche Schritte sie gemacht haben in Deutschland, auch aktiv Spracherwerb, aktive Bewerbungen, Wohnungssuche, überall daran wurde es scheitert überall daran, nicht an den Fähigkeiten und nicht an ihren Möglichkeiten, sondern an den Unfähigkeiten und Unmöglichkeiten desjenigen, der uns das gegeben haben könnte, das uns zu geben. Und das Interessante dabei, meine Eltern sind bis heute nicht bitter darüber. Meine Eltern haben einfach gekämpft. Ich bin der Bittere, glaube ich. Die sind so, die haben bis zum Schluss, die lieben Heidelberg. Wir sind jetzt als Touristen in Heidelberg gewesen. Meine Eltern wären beinahe abgeschoben, sind aber nach Amerika ausgewandert. Kommen nach Heidelberg als Touristen und ja, lass uns doch mal nach Amazon gehen. Und ich denke mal, ihr habt dort die schlechteste Zeit eures Lebens gemacht. Aber die sind so irgendwie so Kämpfernatur. Und das finde ich so gut an denen, dass sie sich da also von solcher strukturellen Benachteiligung, die sie 4 Jahre lang erlebt haben, eben nicht beeindrucken lassen haben. Das einfach als eine Etappe im Leben abgespeichert haben und heute damit zum Frieden gefunden haben.
Toll. Wir kommen, ich kriege schon Zeichen, dass wir langsam schon zum Schluss kommen müssen, aber eine Frage möchte ich unbedingt noch stellen. Wie haben Sie so sensationell Deutsch, also wie so schnell sensationell Deutsch gelernt? Sie kamen hier an und ich glaube Lothar Matthäus oder was war es?
Ja, Lothar Matthäus war das erste Wort, was ich konnte.
Und dann, was kam dann? Wie ging dieses Reinkommen in die deutsche Sprache?
Also, ihr lacht, aber Lothar Matthäus hat damals bei der EM dieses wahnsinnige Tor zum 1-0 gegen Jugoslawien. Ja, lacht, also für mich ist das der bitterste Moment in meiner Sportcook-Karriere. Dieses Buch versucht unbedingt auch zu zeigen, was gut war. Wir haben jetzt sehr viel über Benachteiligung, ein bisschen auch über Diskriminierung gesprochen, aber dieses Buch versucht auch tatsächlich auch Momente meines Deutschlands zu zeigen, die funktioniert haben für mich als Neuankömmling. Eins davon war unbedingt die Schule und das System, wie diese Schule aufgebaut war. Ich war an einer Gesamtschule in Heidelberg, die einen sehr hohen Migrantenanteil hatte, aber darauf vorbereitet war. Wir hatten Vorbereitungskurse, wir nannten sie damals Förderklassen, in denen ausgebildete Deutsch- als Fremdsprachelehrer mit uns gearbeitet haben, so lange wie wir brauchten, um Deutsch so gut zu beherrschen, damit wir in die Regelklassen kommen. Wir hatten sozialpädagogische Betreuer vor Ort. Wir hatten Nachhilfe am Nachmittagsstunden, was unfassbar wesentlich ist, weil zu Hause bei uns immer einfach nur Stress war, bei uns allen. Man kommt nach Hause, wir haben am Anfang gelebt in einer kleinen Wohnung mit 3 anderen Familien. Es war unmöglich, konzentriert zu lernen. All das hat diese Schule geschafft. Also ich erzähle durchaus solche Momente und das Absolut. War für mich auch für den Spracherwerb extrem wichtig an diesem Ort, wieder ein Zufall, extrem wichtig an diesem Ort, diese Sprache so gelernt zu haben. Und ich habe in einer meiner Lieblingskapitel in diesem Buch, ich liebe es immer noch, dieses Buch, also noch ist es so frisch, aber einer meiner Lieblingskapitel ist dieser Spracherwerbskapitel. Absolut. Da beschreibe ich den Weg des Spracherwerbs wie so eine Sprache, die man in den Koffer packt und ganz egal, wie man sie verpackt, die Aussprache guckt immer raus, weil man es immer hört. Heute noch. Aber ich habe es damals wirklich wie so eine... Ich wollte unbedingt Deutsch lernen, weil ich wollte nicht Außenseiter sein. Und es ist mir ganz klar, die Sprache öffnet die Türen. Sie macht klar, dass du hier irgendwie besser zurechtkommst, wenn du das besser... Deswegen, ich war immenser Streber. Ich saß in einem Jagdhochsitz im Wald und habe Vokabeln gepaukt. Ja, so einer war ich.
Und die wunderbare Pointe dieser Geschichte ist, dass dieser bosnische Junge, der am Anfang nur Lothar Matthäus sagen kann, heute zu den besten und erfolgreichsten deutschsprachigen deutschen Schriftstellern gehört. Und das finde ich ist wirklich toll.
Danke schön.
Ich glaube, wir können gar nicht mehr... Wir können leider gar nicht mehr weiter. Ich wollte noch über das Schreiben und das Ende und Twitter und wie Sie Ihre Sätze machen und alles Mögliche sprechen. Aber leider ist unsere Zeit vorbei.
Nächstes Jahr wieder.
Nächstes Jahr wieder, genau. Wieder auf dem blauen Sofa. Herzlichen Dank, Sascha Stanisic, für dieses wunderbare Buch und das Gespräch. Danke Ihnen.
Danke sehr. Vielen
Dank. Dankeschön. Hier geht es jetzt gleich weiter mit einem Gespräch des Autors Werner Pumpe mit meiner Kollegin von Dreisat, Eva Schmidt. Zu sehen ist das alles auch im Internet unter das blaue Sofa, zdf.de und dreisat.de Buchmesse. Vielen Dank.